Okay, und ich freue mich sehr, dass Uta Schirmer heute hier ist. Uta Schirmer hat in Frankfurt am Main Soziologie studiert und hat dort zu neuen trans-queeren Geschlechterpraxen promoviert und war daran anschließend, nämlich zwischen 2009 und 2011, Vertretungsprofessorin am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden und ist seit Oktober 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin der AG Geschlechterforschung der Universität Göttingen. Und als Publikation möchte ich nennen die DIS, die den Titel trägt, Geschlecht anders gestalten, Drag-Kinging, geschlechtliche Selbstverhältnisse und Wirklichkeiten. Es ist 2011 bei Transkript erschienen. Und ich freue mich total, dass du hier bist und ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich mich auf den Vortrag freue. Okay.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für diese nette, freundliche und schmeichelnde Einführung. Und natürlich vielen Dank überhaupt auch für die Einladung, hier zu dieser interdisziplinären Ringvorlesung einen Beitrag leisten zu dürfen, zu sollen, aus der Perspektive der Queer Studies. Dass ich hier also als Vertreterin der Queer Studies angesprochen werde mit dieser Einladung, das freut und ehrt mich einerseits. Aber andererseits ist dazu, denke ich, auch eine Vorbemerkung eingebracht, mit der ich jetzt einsteigen möchte. Denn anders als bei den meisten anderen hier zu Gehör gebrachten Perspektiven in dieser Ringvorlesung handelt es sich bei den Queer Studies nicht um eine Disziplin im engeren Sinne. Also das einmal deswegen, weil dieses Wissensgebiet bislang zumindest in Deutschland nicht als solche, also als Disziplin institutionalisiert ist. Das heißt, es gibt in Deutschland keine Professur für Queer Studies und Sie können das auch nicht als Fach studieren. Sie können keinen Abschluss in Queer Studies machen. Und das kann man natürlich bedauerlich finden, weil mit der Institutionalisierung eines Wissensgebietes auch Ressourcen und Einflussmöglichkeiten verbunden sind. Und damit ist bereits ein Zusammenhang zwischen Wissen und Macht, um den es ja hier geht, angesprochen, nämlich in der Frage, welche Wissensweisen institutionell ermächtigt werden und welche eben nicht. Es gibt aber noch mindestens einen weiteren Grund, warum Queer Studies sich nur schwerlich als eine Disziplin begreifen lassen. Nämlich, dass es sich dabei bei den Queer Studies um ein sehr heterogenes Wissensfeld handelt, das sich aus ganz unterschiedlichen disziplinären und eben auch außerakademischen, also zum Beispiel politischen und künstlerischen Zugängen speist. Und mehr noch um ein Wissensfeld, das sich der Vereinheitlichung und Disziplinierung dieser heterogenen Zugänge mit guten Gründen widersetzt. Die Queer Theory ist in den 1990er Jahren zunächst in den USA hervorgegangen aus einer kritisch-solidarischen Auseinandersetzung mit der feministischen Geschlechterforschung einerseits, mit schwul-lesbischen Forschungen, also den Gay and Lesbian Studies andererseits und in engem Bezug zu sexualpolitischen, also vor allem schwulen und lesbischen Bewegungen. Und sie ist im Kontext dieser Bezüge angetreten mit dem Impuls, Ordnungen des Wissens über Geschlecht und Sexualität auch in der Akademie, also auch die disziplinären Zuordnungen dieses Wissens, in Frage zu stellen. Eine Arbeitsteilung, in der die feministische Geschlechterforschung für Geschlecht und die Gay and Lesbian Studies für Sexualität zuständig sein sollten, wurde kritisiert, weil dadurch die konstitutive Verbindung zwischen beiden, also zwischen Geschlecht und Sexualität, aus dem Blick zu geraten drohte. Also die Einsicht, dass die Art und Weise, wie wir Geschlecht leben und denken, immer auch durch sexuelle Normen reguliert wird, insbesondere durch die Norm der Heterosexualität. Und dass umgekehrt in unsere Vorstellungen und Möglichkeiten von Sexualität immer schon Geschlechternormen eingeschrieben sind. Außerdem wurde aus queer-theoretischer Perspektive nun gefragt, wie in den beiden genannten Wissensfeldern, also Geschlechterforschung, feministische Geschlechterforschung und Gay and Lesbian Studies, trotz ihrer emanzipatorisch kritischen Absicht herrschende Wissensweisen von Geschlecht und Sexualität reproduziert würden. Nämlich in der feministischen Geschlechterforschung implizit die Annahme der Existenz von zwei und nur zwei Geschlechtern, Frauen und Männern, und in den Gay and Lesbian Studies die Annahme einer klaren Unterscheidbarkeit zwischen Hetero- und Homosexualität. Queer Studies fragen nun stattdessen danach, wie es überhaupt zu diesen Annahmen und ihrer gesellschaftlichen Wirkmächtigkeit kommt. Also wie es dazu kommt, dass die Welt aus zwei und nur zwei Geschlechtern zu bestehen scheint, wie es zu dieser Entgegensetzung von Hetero- und Homosexualität kommt, welche Privilegierungen und welche Ausschlüsse oder Abwertungen damit verbunden sind und was die konstitutive Verschränkung von geschlechtlichen und sexuellen Normen damit zu tun hat. Es geht also, so könnte man in der ersten Näherung sagen, in den Queer Studies um eine kritische Perspektive auf die normalisierenden und ausschließenden Effekte der Regulierungsweisen heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit. Heteronormativ, das meint, dass es eine Zweigeschlechtlichkeit ist, die durch die Norm der Heterosexualität organisiert wird und diese Norm wiederum reproduziert. Also das ist die kritische Analyse heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit, ist allerdings nicht das einzige Thema von Queer Studies. Queer Studies beschränken sich nicht darauf. Insbesondere in neueren Forschungen wird etwa auch nach der konstitutiven Bedeutung von Race oder rassisierenden Normen für Sexualitäts- und Geschlechterordnungen gefragt. Und wieder andere Arbeiten oder teils auch dieselben, es gibt auch Überlappungen, beschäftigen sich mit Zusammenhängen zwischen ökonomischen Transformationen und Veränderungen von sexuellen Identitäten, um nur zwei gegenwärtig wichtige Stränge gegenwärtiger Queerforschung zu nennen. All das, was ich jetzt hier skizziert habe, kann man natürlich auch innerhalb der Akademie tun und da wird es auch vorwiegend getan. Also es ist nicht so, Queer Studies sind keineswegs ein rebellisches oder gar revolutionäres Außen zum Wissenschaftsbetrieb. Darum geht es mir nicht, das zu behaupten. Aber eben dennoch noch nicht vollständig eingehegt in oder als eine akademische Disziplin, sondern weiterhin geprägt durch Grenzgänge zwischen Disziplinen und auch zwischen aktivistischen, künstlerischen und akademischen Feldern. Und weiterhin verbunden mit dem Anspruch, kritisch nach den Machtwirkungen der Grenzziehungen zwischen Wissensformen, zwischen verschiedenen Feldern und Formen der Wissensproduktion zu fragen und produktiv in diese Grenzziehungen zu intervenieren. Ich spreche hier also, und das ist das Ende dieser Vorbemerkung, nicht als Vertreterin einer Disziplin und habe aber auch sonst nicht den Anspruch, das hier grob skizzierte heterogene Feld der Queer Studies in Gänze zu repräsentieren. Was ich hier in der kommenden etwa Stunde, ungefähr knappen Stunde vorhabe, ist sehr viel bescheidener. Ich möchte nämlich an einem beziehungsweise an zwei miteinander verbundenen Beispielen sozusagen das klassische Thema der Queer Studies aus einer aktuellen Perspektive näher beleuchten, nämlich Regulierungsweisen heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit. Und zwar am Beispiel gegenwärtiger Anfechtungen und Reformulierungen solcher Regulierungsweisen in Bezug auf transgeschlechtliche beziehungsweise, wie ich das nenne, transqueere Lebensweisen. Ich will dabei folgendermaßen vorgehen. Ich werde zunächst schlaglichtartig einen Blick werfen auf aktuelle transqueere Anfechtungen medizinischer und rechtlicher Regulierungen von Geschlecht. Und dafür dient mir als Aufhänger ein Bundesverfassungsgerichtsurteil vom letzten Jahr. Im zweiten Schritt unter dem Titel Theoretische, queer-theoretische Bezüge, werde ich dann beleuchten, inwiefern es sich bei diesen transqueeren Anfechtungen um Kämpfe um Subjektivierungsweisen im Sinne von Michel Foucault handelt und damit auch um Kämpfe, die in Zusammenhänge zwischen Wissen, Macht und Geschlecht intervenieren. Was das bedeutet oder wie, wird dann hoffentlich deutlich werden. Anschließend gehe ich ebenfalls im Kontext dieser theoretischen Bezüge kurz auf Judith Butlers Konzept der heterosexuellen Matrix ein, sowie auf Diskussionen um Drag als einer möglicherweise subversiven Praxis, also Diskussionen, wie sie von Butler angestoßen wurden und im Anschluss an sie im queer-theoretischen Feld vor allem Anfang der 1990er Jahre geführt wurden. Und vor diesem Hintergrund will ich dann drittens an einem empirischen Beispiel, zu dem ich selbst geforscht habe, nämlich am Beispiel von Geschlechterpraxen im Kontext der Drag-King-Szene in Deutschland aufzeigen, wie hier in dem Kontext dieser Szene alternative, nicht strikt zweigeschlechtlich strukturierte Subjektivierungs- oder Existenzweisen hervorgebracht werden. Ich schließe dann viertens mit noch sehr vorläufigen Überlegungen zur Bedeutung dieser Geschlechterpraxen und der zuvor aufgezeigten Entwicklungen für eine sich möglicherweise gegenwärtig herausbildende neue Regulierungsweise von Geschlecht oder beziehungsweise ich werfe diese Frage auf, ob gegenwärtig sich Regulierungsweisen von Geschlecht insgesamt verändern, beschäftige mich mit der Frage, inwiefern die Norm der Zweigeschlechtlichkeit weiterhin für diese Regulierungsweise derart zentral ist, wie wir das bis heute erstmal kennen. Das, was ich vorhabe, und ich komme zum ersten Punkt, zu den aktuellen Einsätzen transqueerer Kämpfer. Ich ziehe mal meine Uhr aus, da ist eine Uhr, genau. Okay. Am 11. Januar letzten Jahres urteilte das Deutsche Bundesverfassungsgericht, dass wesentliche Bestimmungen des sogenannten transsexuellen Gesetzes verfassungswidrig seien. Zwei der dort festgelegten Voraussetzungen in diesem transsexuellen Gesetz für eine rechtliche Änderung des Personenstandes, nämlich geschlechtsangleichende Operationen und der Nachweis dauernder Fortpflanzungsunfähigkeit, seien, so das Gericht, mit fundamentalen Grundrechten, wie unter anderem dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung, auf körperliche Unversehrtheit und dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung unvereinbar. Und ähnliche Urteile bzw. gesetzliche Neuregelungen gab es in jüngster Zeit in den letzten Jahren auch in einer Reihe anderer, vor allem europäischer Länder. Das heißt, es ist keine Entwicklung, die nur auf Deutschland beschränkt ist, auch wenn ich mich im Folgenden schwerpunktmäßig auf den deutschen Kontext beziehen werde. Die Frage, welche Körperlichkeit zum rechtlich anerkannten Leben in einem der zwei herkömmlichen Geschlechter berechtigt, wird gegenwärtig, das zeigen diese Entwicklungen, also offenbar neu verhandelt. Dass nun diesem angesprochenen Urteil zufolge auch Männer mit Vaginen und Frauen mit Penissen rechtlich anerkennbare Möglichkeiten geschlechtlicher Verkörperung sein sollen und dass auch nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen werden darf, soll, dass sie sich mit diesen Organen auch fortpflanzen können, lässt sich als eine ziemlich grundsätzliche Herausforderung interpretieren für das in westlichen Gesellschaften bis dato noch hegemoniale, also herrschende Verständnis oder Wissen von Geschlecht. Nämlich ein Verständnis, dass die eindeutige Unterscheidung zwischen genau zwei Geschlechtern am Körper und vor allem an den Genitalien festmacht und in dem der unterschiedliche Beitrag der zwei Geschlechter zur Fortpflanzung als natürliche Ursache dieser klaren Unterscheidung behauptet wird. Also ich denke, darin wird nochmal besonders deutlich diese Verschränkung von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit. Das ist eine Alltagsannahme, sozusagen ist, es gibt zwei Geschlechter, weil sie sich oder wir uns heterosexuell fortpflanzen. Und genau deswegen sind auch sowohl Zweigeschlechtlichkeit als auch Heterosexualität natürlich Naturtatsachen, die gekoppelt sind an das Wesen der Gattung selbst sozusagen. Genau dieses Geschlechtsverständnis wird nun eben in diesem Urteil, würde ich sagen, schon destabilisiert, kann man sagen, oder neu verhandelt. Und in seiner Urteilsbegründung verweist dieses deutsche Bundesverfassungsgericht zudem auch auf bereits stattfindende Neuverhandlungen des Geschlechtsverständnisses in anderen gesellschaftlichen Feldern. Nämlich einmal im medizinisch-wissenschaftlichen Feld, das ist ziemlich breit, also medizinische Expertisen werden ziemlich breit diskutiert und rezipiert in dem Urteil. Zum anderen aber auch in aktivistischen politischen Kontexten. So nimmt das Gericht nämlich unter anderem explizit Bezug auf eine Stellungnahme des Transgender-Netzwerk Berlin, einem Zusammenschluss mehrerer Gruppen, die sich in queer- und oder transpolitischen Zusammenhängen verorten. Das Transgender-Netzwerk Berlin hatte, wie auch andere Gruppen aus diesem politischen Spektrum, schon seit Jahren die Bestimmungen des transsexuellen Gesetzes als Operations- und Sterilisationszwang heftig kritisiert. Und dementsprechend wurde das Urteil in diesen Kontexten zunächst einmal als ein politischer Erfolg oder Teilerfolg wahrgenommen und gefeiert. Zugleich aber oder allerdings gehen die politischen Ziele und Forderungen gegenwärtiger Transgender- und queerpolitischer Bewegungen noch weit darüber hinaus. Denn während das Gesetz auch in dem genannten Urteil nur zwei Geschlechter kennt und die Voraussetzungen verändert, wie man zum einen oder anderen kommt, aber auf zwei Geschlechtern feststellt, wird hier im bewegungspolitischen Feld die eben auch rechtlich abgesicherte Praxis der binären Zuweisung selbst in Frage gestellt, beziehungsweise wird überhaupt die Notwendigkeit eines festlegenden Geschlechtseintrags im Personenstandsregister hinterfragt, denn ohne diese Notwendigkeit, also ohne das Geschlecht eingetragen werden müsste im Personenstandsregister, wäre das ganze transsexuelle Gesetz überflüssig als ein Gesetz, das eben die Festlegung des Personenstands in besonderen Fällen und den Wechsel reguliert. Und weiter. Auch wenn das Gerichtsurteil die bis dahin bestehenden Voraussetzungen zur Änderung des Personenstandes, also Operationen und Sterilisationen, als unzumutbar zurückweist, wird dort doch ausdrücklich an der Notwendigkeit einer medizinisch-psychiatrischen Diagnose festgehalten. Also einer Diagnose, die die Eindeutigkeit, Stabilität und Unumkehrbarkeit des gegengeschlechtlichen, also transsexuellen Empfindens bestätigt. Es geht in dem Urteil also ausdrücklich nicht um die Möglichkeit einer geschlechtlichen Selbstbestimmung, sondern lediglich um die Spezifizierung objektivierbarer Kriterien, die weiterhin einer zweigeschlechtlichen Matrix verhaftet und an die medizinische Expertise gebunden bleiben. Auch diese bevormundende Machtstellung, die der Medizin damit zukommt, und das im Übrigen nicht nur in rechtlicher Hinsicht, sondern auch bezüglich des Zugangs zu medizinischen Maßnahmen wie Operationen und Hormonen, die eben ebenfalls an eine Diagnose gebunden sind. Also auch diese Machtstellung der Medizin wird im bewegungspolitischen Feld schon seit langem kritisiert. Und nicht nur das, dass überhaupt bestimmte Geschlechterprojekte als Identitätsstörungen klassifiziert und pathologisiert werden, wird zunehmend vehement angefochten. so etwa in der seit 2009 von zahlreichen Initiativen weltweit geführten Kampagne Stop Trans Pathologization 2012, die für eine Streichung der Diagnose Transsexualität bzw. Geschlechtsidentitätsstörung aus den internationalen Diagnostikhandbüchern DSM und ICD kämpft. Als ein weiteres wichtiges Terrain gegenwärtiger Transbewegungen wäre der Kampf für eine Ausweitung des rechtlichen Schutzes für vielfältige, auch nicht als männlich oder weiblich vereindeutigte transgeschlechtliche Lebensweisen und für eine aktive Antidiskriminierung zu nennen. Das ist ein Kampf, der sehr stark auf einen menschenrechtlichen Argumentationsrahmen Bezug nimmt. Auch wenn es in diesen hier nur schlaglichtartig aufgerufenen Auseinandersetzungen zunächst mal um sehr konkrete und spezifische Regelungen für eine letztlich relativ kleine Gruppe von sogenannten Betroffenen geht, kann man doch, denke ich, diese Anfechtungen grundlegender interpretieren als Kämpfe, die zentral in Zusammenhängen zwischen Wissen, Macht und Geschlecht zu intervenieren versuchen. Und damit komme ich jetzt schleichend zum zweiten Punkt, zu meinen theoretischen Bezügen. Es geht nämlich in diesen Kämpfen, das ist, denke ich, relativ deutlich, um eine Anfechtung hegemonialer Wissensweisen von Geschlecht, also um eine Anfechtung dieses Alltagswissens von Geschlecht, es genau zwei Geschlechter gibt, die unzweifelhaft am Körper festgemacht werden können, aber eben auch spezifischer um eine Anfechtung des medizinisch-psychologischen Wissens, in dem andere als die herkömmlichen Geschlechtlichkeiten oder Vergeschlechtskörperungen als zu klassifizierende, pathologisierte Abweichungen vom Normalen konstituiert werden. Und es geht um eine Anfechtung des juristischen Wissensweisens von Geschlecht, also der binären Bestimmung von Geschlecht im Recht. Außerdem geht es um eine Anfechtung der Autorität dieser Wissensweisen und der damit verbundenen institutionalisierten Machtwirkungen. Also es geht um eine Kritik an den diagnostischen Verfahren und medizinischen Behandlungsprogrammen, an den vorgeschriebenen Begutachtungsverfahren und den auferlegten gerichtlichen Prozessen als Vorbedingung einer rechtlichen Anerkennung. Also um eine Kritik an den normierenden, unterwerfenden, disziplinierenden und ausschließenden Wirkungen dieser Verfahrensweisen. Und bei all dem geht es um die Frage, wie diese Wissensweisen und Machtpraktiken regulieren, wer man überhaupt geschlechtlich sein kann. Also welche Möglichkeiten vergeschlechtlicht und verkörpert oder vergeschlechtskörpert, wie ich das nenne, in der Welt zu sein, welche dieser Möglichkeiten dadurch als sinnhafte, lebbare und anerkennbare hervorgebracht werden und welche Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Und damit auch darum, welche Möglichkeiten es gibt, uns jeweils selbst als vergeschlechtskörperte Wesen zu begreifen und ein sinnhaftes Verhältnis zu uns selbst herzustellen. Im Anschluss an Michel Foucault, einem der für die spätere Queer Theory einflussreichsten Denker, lassen sich diese Aushandlungen als Kämpfe um Subjektivierungsweisen verstehen. Also mit Subjektivierungsweisen oder Formen der Subjektivierung im Sinne Foucaults sind die Weisen gemeint, in denen wir im Kontext von Wissenssystemen und Machtpraktiken als spezifische, eben immer auch verkörperte und vergeschlechtlichte Subjekte konstituiert werden und uns in den Beziehungen zu uns selbst als spezifische Subjekte anerkennen und führen. Und damit ist ein insgesamt für die Queer Theory zentraler Gedanke zum Zusammenhang von Wissen, Macht und Subjekt angesprochen. Nämlich der Gedanke, dass das Subjekt, also wer und wie wir sind oder sein können, nicht außerhalb, jenseits oder vor gesellschaftlichen Machtwissenskomplexen zu begreifen ist. Also dass nicht erst das Subjekt da ist, über das dann ein spezifisches Wissen gebildet wird und das bestimmten Machtwirkungen unterworfen wird, sondern dass die Möglichkeiten unseres Seins selbst erst innerhalb und durch die Verschränkung von Wissenssystemen und Machtpraktiken hervorgebracht werden. Dass wir also im Horizont dieser Konzeption sozusagen immer schon drin sind, also nicht außerhalb gesellschaftlicher Machtwissenskomplexe existieren, heißt allerdings nicht, dass es nichts zu kämpfen gäbe und auch nicht, dass emanzipatorische Kämpfe nicht möglich oder nicht aussichtsreich wären, sondern im Gegenteil. Gerade in diesem gesellschaftlichen Kontext als ein bestimmtes Subjekt subjektiviert oder konstituiert zu werden, als Frau, als Schwuler, als Transsexuelle, Transsexueller, kann gerade einen Ausgangspunkt bilden für eine Anfechtung der konkreten Bedingungen, der konkreten Wissensweisen und Machtwirkungen dieser Subjektivierung. Ein Ausgangspunkt also für Kämpfe, in denen es auch darum gehen kann, anders werden zu können, in denen andere Möglichkeiten des Seins erkämpft werden. Und das zeigen zahlreiche soziale Bewegungen auch in der Vergangenheit und gegenwärtig, dass solche Kämpfe ausgehend von Subjektpositionen, die konstituiert wurden, geführt werden. Als Einsatz oder Terrain solcher Kämpfe um Subjektivierungsweisen bestimmt Foucault einerseits die Kritik von bzw. die Endunterwerfung wie er sagt, in Bezug auf herrschende, eben auch institutionalisierte Subjektivierungsweisen, so wie ich das hier ganz kurz für das Feld gegenwärtiger transqueerer Kämpfe skizziert habe. Foucault macht jedoch zudem deutlich, dass es mit einer Zurückweisung, also einer Befreiung von derartigen subjektivierenden Machtwirkungen allein nicht getan ist, eben gerade weil es in dieser Konzeption kein vorgängiges, lediglich zu befreiendes Subjekt gibt, also nicht die Vorstellung gibt, es gibt da ein queeres Trans-Subjekt, was schon vor der Macht da ist und was man nur befreien muss von den bösen Machtwirkungen der Medizin und des Rechts, sondern in dieser Konzeption, eben weil es keine Vorgängigkeit gibt, betont Foucault, dass alternative, weniger gewaltvolle und zwanghafte Möglichkeiten zu sein, ebenso sehr von ihrer kollektiven Gestaltung in einer Praxis der Freiheit abhängen, also überhaupt erst hervorgebracht werden müssen in ebenfalls kollektiven gesellschaftlichen Prozessen. Foucault verweist damit auf die notwendig produktive und nicht allein reaktive, zurückweisende Dimension von Widerstand und bestimmt als weiteres Terrain der Kämpfe um Subjektivierungsweisen die kollektive Erfindung oder Hervorbringung anderer Lebensweisen, anderer Weisen, sich zu sich und anderen ins Verhältnis zu setzen, also kurz neuer Formen von Subjektivität. Und auch das geschieht gegenwärtig, möchte ich behaupten, in vielen transqueeren, aktivistischen und subkulturellen Kontexten. Hier werden, das möchte ich im Folgenden zeigen, in kollektiven Praxen alternative Möglichkeiten zu sein hervorgebracht oder, wie ich das im Anschluss Andrea Mayhofer formulieren möchte, alternative geschlechtliche Existenzweisen. Also Existenzweisen, die nicht strikt zweigeschlechtlich strukturiert sind und dennoch als lesbare und wirkliche Weisen des Geschlechtsseins erfahrbar werden. Aufzeigen möchte ich das am Beispiel von kollektiven Praxen im Kontext einer bestimmten spezifischen transqueeren Subkultur, nämlich der Drag-King-Szene in Deutschland. Bei Drag-Kinging geht es, grob gesprochen, um die oft bühnenbezogene und teils parodistische Darstellung von männlich konnotierten Charakteren, und zwar zumeist durch Menschen, die bei ihrer Geburt als weiblich klassifiziert wurden. Bevor ich zu diesem Beispiel komme, möchte ich aber noch kurz einige Schlaglichter queer-theoretischer Diskussionen um Drag im Anschluss an Judith Butler skizzieren und kommen damit zum zweiten Punkt meiner theoretischen Bezüge. In ihrem Buch Gender Trouble, zu Deutsch das Unbehagen der Geschlechter, also von 1990, dem bis heute wohl bekanntesten Werk der Queer Theory, nimmt Drag, oder in der deutschen Übersetzung wird es Travestie genannt, einen prominenten Stellenwert ein. Butler bezieht sich hier auf Performances von Drag Queens, also von oft überzeichneten und glamourösen Darstellungen von Weiblichkeiten, Inszenierungen von Weiblichkeiten im Kontext schwuler Subkultur. Butler diskutiert dies unter dem Gesichtspunkt, inwiefern Drag-Performances subversiv und destabilisierend in die herrschende Ordnung möglicher Geschlechter einzugreifen vermögen. Wie Foucault und auch im direkten Anschluss an ihn begreift auch Butler die Möglichkeiten unseres Seins als Effekt hegemonialer Machtwissenskomplexe und sie benennt den Machtwissenskomplex der Produktion geschlechtlicher Subjekte als heterosexuelle Matrix. Diese Matrix, die Butler auch als Matrix der Intelligibilität bezeichnet, bezeichnet sie auch als Matrix der Intelligibilität, was heißt, sie reguliert, welche Geschlechtlichkeiten überhaupt sinnhaft verstehbar sind. Und zwar, so spezifiziert Butler, diejenigen, in denen Sex, Gender und Desire in einer bestimmten Weise übereinstimmen, also in eine bestimmte logische Folge gebracht werden. Dabei sind auch diese drei Ebenen selbst, Sex, Gender und Desire, für Butler nicht einfach gegeben, sondern gesellschaftlich konstituiert. Sex, also das sogenannte biologische Geschlecht, wird erst im Rahmen einer kulturellen Geschlechterordnung als zweigeschlechtlich, also als männliche oder weibliche Geschlechtskörper, bestimmt und naturalisiert. Also als gesellschaftlich vorgängig behauptet, aber Butler-Analyse sagt, es sozusagen wird erst hervorgebracht im kulturell-gesellschaftlichen Kontext. Das heißt, Sex wird hegemonial als natürliche Basis betrachtet, aus der dann eine ebenfalls entweder männliche oder weibliche dem jeweiligen Körper entsprechende Geschlechtsidentität und Geschlechtsdarstellung folgt. Und aus dieser soll wiederum ein Begehren und eine Sexualität folgen, die sich heterosexuell auf das jeweils andere Geschlecht richtet. Butler analysiert also diese als natürlich konstituierte Übereinstimmung als Effekt einer Zwangsordnung, die diese Übereinstimmung forciert und damit zugleich einen verworfenen Bereich unmöglicher Geschlechter hervorbringt. Also diejenigen, die diese Vergeschlechtskörperungen, die dieser Kohärenzforderung nicht entsprechen, gelten als nicht natürlich, nicht ganz echt, nicht ganz wirklich, nicht legitim, irgendwie falsch, pervers oder eben im Wortsinn queer. In Drag-Performances wird Butler zufolge nun subversiv in diese Zwangsordnung interveniert. Aufgrund des geteilten Wissens darum, dass die inszenierte Weiblichkeit der Drag Queen nicht dem als männlich konstituierten Körper des oder der Performenden entspricht, also im Sinne dieser Zwangsordnung, wird kenntlich gemacht, dass es sich hier um eine Inszenierung handelt und nicht um einen natürlichen Ausdruck des Geschlechts. Also die Geschlechtsdarstellung Gender folgt nicht dem wahrgenommenen konstituierten Sex des Performenden. Dadurch wird, so argumentiert Butler, die Struktur jeder Inszenierung von Geschlecht, also jeder auch alltäglichen normativen Inszenierung von Geschlecht, vorgeführt und offengelegt. Die Art und Weise, wie wir oder die meisten von uns als alltäglich uns als Männer oder Frauen lesbar machen, erscheint im Alltag oder im herrschenden Verständnis als zwangloser Ausdruck einer zugrunde liegenden geschlechtlichen Natur, wird hier aber, so Butler, entlarvt als ein voraussetzungsreiches, kunstvolles Tun, als eine Inszenierung, in der auf kulturell tradierte, vergeschlechtlichte Kleidungsweisen, Körperhaltungen, Gesten, Mimiken und so weiter zurückgegriffen wird. Erst dadurch, durch diese kunstvolle, wiederholende Reinszenierung kultureller Geschlechternormen, wird der Anschein der Natürlichkeit als Effekt hervorgebracht. Indem die Drag-Performance diese imitierende, also eine normenzitierende Struktur vorführt und bloßstellt, entlarvt sie, so Butler, jede Inszenierung von Geschlechtlichkeit als, Zitat, Kopie ohne Original. Butler interessiert sich für Drag also vorwiegend unter der Perspektive, wie dadurch die hegemonialen, heteronormativen Weisen der Vergeschlechtlichung subvertiert und destabilisiert werden. Sie fragt jedoch in diesem frühen Buch in Gender Trouble nicht danach, welche alternativen Weisen des Geschlechtsseins, welche alternativen geschlechtlichen Subjektivierungs- oder Existenzweisen dadurch durch Drag oder andere subkulturelle Praxen möglicherweise hervorgebracht werden. Dieses, wie ich finde, auffällige Zögern von Butler und auch anderen VertreterInnen der frühen Queer Theory, die mögliche Wirklichkeit alternativer Existenzweisen positiv zu bestimmen, hat allerdings gute Gründe, also hat was mit der Denkbewegung von Queer Theory insgesamt zu tun. Diese Denkbewegung, die queer-theoretische, zielt nämlich zunächst mal auf eine Dekonstruktion des Bestehenden, also auf das Aufzeigen von Bruchstellen in der heterosexuellen Matrix, auf das, was verworfen werden muss, damit intelligible Geschlechter entstehen können, und auf das Aufbrechen von Selbstverständlichkeiten und das Eröffnen von Denkräumen für neue Möglichkeiten, ohne diese Möglichkeiten wiederum positiv zu bestimmen. Also es ist nicht einfach nur ein Zufall oder ein Versehen von Butler sozusagen, dass sie nicht nach der möglichen Wirklichkeit von Alternativen fragt, sondern es ist Teil dieser queer-theoretischen Denkbewegung. Dennoch hat es im queer-theoretischen Feld auch zu Debatten und Auseinandersetzungen geführt, insbesondere aus der Perspektive der sich ebenfalls in den 1990er Jahren in engem Zusammenhang mit den Queer-Studies entwickelten Transgender-Studies wurde dies problematisiert. Kritisiert wurde nämlich aus dieser Perspektive, dass Drag und andere queere und transgeschlechtliche Praxen bei Butler und anderen Queer-Theoretikern immer nur als Figur der Destabilisierung des Hegemonialen in den Blick kämen, also nur in ihrer potenziell subversiven Funktion, nicht aber als eigensinnige und als wirklich erfahrbare Weisen geschlechtlicher Verkörperung. Vertreterinnen der Transgender Studies oder WissenschaftlerInnen, die sich diesem Feld zumindest im weitesten Sinne zuordnen lassen können, wie zum Beispiel Kina Masté, Susan Stryker oder im deutschsprachigen Raum Corinna Genschel, man könnte noch viele weitere nennen, plädierten daher für eine Forschungsperspektive, die der Eigensinnigkeit und dem Wirklichkeitscharakter transgeschlechtlicher Verkörperungen in einer nicht-essentialistischen Weise Rechnung zu tragen sucht und sie eben nicht nur als Figur der Transgression in den Blick nimmt. Dass dieses Plädoyer für einen anderen Blick auf transgeschlechtliche Lebensweisen inzwischen vielfach aufgegriffen wurde, also es gibt eine ganze Reihe inzwischen auch von Studien, die sich eben aus einer anderen Perspektive damit beschäftigen, das hat, so denke ich, auch was damit zu tun, dass solche alternativen geschlechtlichen Lebensweisen inzwischen auch sehr viel stärker öffentlich sichtbar sind, öffentlich artikuliert werden, eben zum Beispiel im Kontext der eingangs skizzierten transqueeren Kämpfe. Also ich denke, wir sind tatsächlich gesellschaftlich, historisch in einer anderen Situation als 1990, als Butler das Buch Gender Trouble geschrieben hat, und dadurch werden auch in der Forschung andere Fragen nahegelegt und drängen sich andere Perspektiven auf. Und im Horizont genau dieser Entwicklung verstehe ich auch meine eigene Forschung zu Drag Kinging, also meine Diss habe ich dazu geschrieben. und möchte an diesem Beispiel nun aufzeigen, wie hier eben in diesen Praxen, so meine ich, nicht nur subversiv in herrschende Geschlechterordnungen interveniert wird, sondern zugleich produktiv alternative geschlechtliche Subjektivierungs- oder Existenzweisen hervorgebracht werden. Also inwiefern es sich hier um eine kollektive Erfindung neuer Lebensweisen im Sinne von Foucaults Praxis der Freiheit handelt. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Drag-Kinging ist historisch gesehen noch eine relativ junge Praxis. Sie entwickelte sich zunächst in den 1990er Jahren im Kontext lesbischer Clubkultur in den USA als eine zunächst bühnenbezogene Praxis von oft parodistischen Performances männlich konnotierter Charaktere und Darstellungsweisen, und zwar zumeist, das habe ich schon kurz gesagt, durch Menschen, die bei ihrer Geburt als weiblich klassifiziert wurden. Etwa um die Jahrtausendwende herum wurde diese Praxis in vielen Großstädten anderer westlicher Länder aufgegriffen, so auch in Deutschland, und zwar vor allem in Berlin und in Köln in Deutschland. Zwischen 2003 und 2006 war ich teilnehmend beobachtend, sporadisch in dieser Szene unterwegs und habe 15 narrative Interviews geführt mit Menschen, die sich in dieser Szene damals engagiert haben. Also das ist die empirische Basis meiner folgenden Ausführungen, und damit ist zugleich auch angesprochen, dass das, worüber ich nun spreche, schon eine Weile her ist, also nicht mehr ganz aktuell ist. Die Szenen heute sich auch verändert haben oder in der Form so nicht mehr existieren. Auch in Deutschland wurden damals um die Jahrtausendwende herum und ein bisschen später Performancegruppen ins Leben gerufen, die Drag-King-Acts auf verschiedene Bühnen brachten. So etwa die sich selbst so nennende queere All-Girl-Boy-Group Sissy Boys in Bremen, die Sie hier sehen auf einem Gruppenfoto und hier nochmal auf der Bühne. Oder die Berliner Female Boyband Pussycocks, die auch für ein Foto sich inszenieren. Und ebenfalls in Berlin die Kings of Berlin, die Sie hier sehen. Und nochmal hier auf der Bühne. Ich lasse diese Fotos, zu denen man sehr viel sagen könnte, an dieser Stelle weitgehend unkommentiert, nur ein paar Bemerkungen dazu. Ich hoffe, dass Sie zumindest einen flüchtigen Eindruck schon mal vermitteln davon, wie hier in diesen Performance-Praxen, also einerseits lustvoll und durchaus glaubwürdige Darstellungen unterschiedlicher Männlichkeiten investiert wird. Also ich denke, man kann an den Fotos sehen, dass diese Inszenierungen, wüssten wir nicht, dass es sich um Drag-King-Inszenierungen handelt, also wären sie nicht gerahmt durch diesen Kontext, wir diese Inszenierungen durchaus einfach als natürliche, naturalisierte Männlichkeiten lesen könnten, teilweise. Dass aber andererseits zugleich auch eine ironische Bloßstellung teilweise des Konstruktionscharakters herrschender Männlichkeiten geschieht. Also wie man zum Beispiel, denke ich, hier links im Bild sieht, in der Performance von Moritz G. durch dieses zur Schaustellen des auch sichtbar aus Plastik bestehenden männlichen Oberkörpers mit dem deutlich artikulierten Sixpack im Bauchmuskelbereich. Außerdem, so sehe ich das zumindest, werden hier auch andere, also nicht strikt zweigeschlechtlich bestimmbare geschlechtliche Verkörperungen als sinnhafte entworfen und sichtbar. Hier rechts im Bild zum Beispiel in der von Chris Coe dargestellten Figur, die zunächst mal durch den Bart und die eindeutig oder die männlich konnotierte Geste, also das Gesicht zumindest eindeutig männlich kodiert ist oder die insgesamt, finde ich, als eine männliche Figur kodiert ist und gleichzeitig aber nicht abgebündene Brüste zu sehen gegeben werden. Also die sind ja nicht zufällig sichtbar, sondern es ist Teil der Inszenierung, dass diese Brüste zu sehen gegeben werden, also ein Wissen hergestellt wird darum, dass es sich hier um eine Person handelt, deren Körper vermutlich gemeinhin als weiblich gilt, eben in der herrschenden Regulierungsweise von Geschlechtskörpern, und dass aber dennoch diese Person nicht als eine weibliche vereindeutigt wird in unserem Blick auf sie, so würde ich es zumindest interpretieren. Also das nur kurz als ein visueller Eindruck von etwas, was ich dann nachher mit Bezug auf Interviewpassagen noch etwas ausführlicher erläutern werde. Also auch in Deutschland entstanden Performancegruppen, aber Drag-Kinging beschränkte sich und beschränkt sich bei weitem nicht nur auf die Bühne, sondern sowohl in Berlin als auch in Köln wurden zum Beispiel regelmäßige offene Treffen alle, die sich für das Thema interessiert haben, veranstaltet, also so eine Art offene Stammtische, die Tafelrunde in Köln und der Kings Club in Berlin. Es wird eine Mailingliste ins Leben gerufen zum wechselseitigen Austausch bundesweit. Es werden Partyreihen initiiert, die Penis Night in Berlin und die Ausnahmeparty in Köln. Es werden Drag-Workshops bundesweit veranstaltet, ein Drag-King-Magazin herausgegeben von dem Kölner Zusammenhang, die Krone und ich heißt das Magazin. Außerdem Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungen, Filmvorführungen und vieles mehr organisiert. Es entsteht also rund um Drag King eine Szene. Es entstehen Räume, in denen mit vielfältigen geschlechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten experimentiert wird. Diese Praxis ist in mehrerer Hinsicht offen. Also zum einen sind die meisten der genannten Aktivitäten und Räume öffentlich zugänglich. Das heißt, sie adressieren potenziell alle, die sich dafür interessieren und sind nicht vorab auf bestimmte identitär zu bestimmende geschlechtliche Verortungen beschränkt. Und in diesem Sinne sind sie, möchte ich sagen, Bestandteil der Hervorbringung einer transqueeren Öffentlichkeit oder Gegenöffentlichkeit. Das ist kein abgeschlossener Club von Leuten, die zusammen was tun, sondern hat Öffentlichkeitscharakter. Offen ist die Praxis des King zum anderen in dem Sinn, dass sie eben nicht auf die Bühne und aber auch sonst nicht auf einen Eventcharakter beschränkt ist, sondern sich auch veralltäglicht. Also für viele zu einem geteilten Alltag wird, auch über Szenekontexte hinaus. Wie sich auf dieser Ebene von sich veralltäglichenden Praxen andere Möglichkeiten, geschlechtlich zu sein, herausbilden, also andere Subjektivierungs- oder Existenzweisen, möchte ich nun mit Bezug auf die von mir geführten Interviews aufzeigen. Das und wie wir uns im Sinne der heterosexuellen Matrix als Männer oder Frauen inszenieren oder lesbar machen, indem wir eben auf tradierte geschlechtliche Codes zurückgreifen, das geschieht üblicherweise im Alltag in einer routinisierten, selbstverständlichen Weise. Und genau durch diese Routinen von Darstellungs- und Wahrnehmungspraxen wird die Stabilität und scheinbare Natürlichkeit einer zweigeschlechtlichen Welt immer wieder hervorgebracht. In Praxen des Kinging werden diese Routinen und die damit verbundenen Selbstverständlichkeiten zunächst als solche sichtbar gemacht und aufgebrochen. Geschlechtliche Zeichen wie Kleidung, Bewegungsweisen, Gesten, Gesichtsbehaarung, auch Namen und Pronomina werden hier in diesen Alltagspraxen bewusst angeeignet und auf eine verfremdende Weise gebraucht. Und dadurch hört der Bedeutungsgehalt dieser Zeichen auf, selbstverständlich zu sein, wird also, so nenne ich das, entselbstverständlicht. Diese Entselbstverständlichung besteht nun nicht nur in einer kognitiven Einsicht in die Willkürlichkeit oder Konventionalität geschlechtlicher Zeichen, also nicht nur, dass ich dann weiß, okay, das Zeichen bedeutet nur ein Geschlecht, weil es so festgelegt wurde, also besteht nicht nur in der kognitiven Einsicht da rein, sondern wird praktisch wirksam, wird in Alltagspraxen verankert. Und das möchte ich nun mit einem längeren Zitat veranschaulichen. Carla bzw. Klaus bewegt sich seit einiger Zeit im Kontext der Drag-King-Szene und erzählt von einem Effekt, den das für ihn oder sie hat. Es ist wirklich ein längeres Zitat, aber ich lese es vor. Was gerade auch eine Entwicklung ist, dass ich in der U-Bahn auch manchmal versuche zu passen, also als Mann durchzugehen, auch ohne Bart. Und ich merke, dass ich im Alltag übe, mich anders zu verhalten, also Gesten zu machen oder mich anders zu bewegen oder so. Gerade heute, das ist echt so ertappt, bin ich hinter so ein Pärchen hinterhergelaufen, ein Heteropärchen. Und habe mir die beiden angeguckt und dachte so, okay, das ist der Typ, das ist die Frau. Woher weiß ich das jetzt? Okay, Basecap, Bomberjacke, weiß nicht, Klamotten halt angeguckt. Und dann, wie bewegen die sich so? Dann kenne ich halt die Theorie, Männer laufen aus dem Schultergürtel heraus, Frauen aus der Hüfte heraus. Geguckt, könnte sein. Versucht so zu laufen wie er, versucht so zu laufen wie sie. Das mit ihr habe ich gleich gelassen dann wieder, weil ich es einfach total... Das war so tippeln, total unangenehm. Also mit Handtäschchen, das geht gar nicht, wenn man nicht das Zubehör hat, auch die hohen Schuhe und so. Ja, und dann frage ich mich immer so, okay, wie werde ich jetzt wahrgenommen? Also Mütze, Jacke bis hierher, so, was sieht man da von mir und wie werde ich wahrgenommen? Das würde ich manchmal einfach gern wissen wollen. Klaus beobachtet also und analysiert die ihn umgebenden Praxen des Doing Gender, also die Art und Weise, wie andere sich als Männer oder Frauen lesbar machen. Und sie beobachtet zugleich sich selbst als Beobachterin. Woher weiß ich das jetzt? Also hinterfragt also und ergründet die eigene, ebenfalls zweigeschlechtlich geprägte Wahrnehmungsweise. Zudem experimentiert er im mimetischen Nachvollzug mit unterschiedlichen Bewegungsweisen, versucht so zu laufen wie er, versucht so zu laufen wie sie. Und sie fragt sich, wie er oder sie selbst von anderen geschlechtlich wahrgenommen wird. Es geschieht also eine reflexive Distanznahme zu den ansonsten selbstverständlich ablaufenden Prozessen des Doing Gender. Und zugleich ist diese Distanznahme eingelassen in eine Praxis, die sich ihrerseits routinisiert. Klaus beschließt nicht jedes Mal zu üben und zu beobachten, sondern es wird ihm zur Gewohnheit. Er merkt, dass er übt und er ertappt sich dabei, ein Heteropärchen zu beobachten. Das heißt, das Aufbrechen von geschlechtlichen Routinen wird seinerseits routinisiert. Paradox könnte man formulieren, dass die Entselbstverständlichung der Zweigeschlechtlichkeit selbst selbstverständlich wird, sich als eine Praxis, als ein spezifisches In-der-Welt-Sein habitualisiert. Ich spreche daher mit Bezug auf Pierre Bourdieu von einem alternativen Habitus des Geschlechtsseins, der sich im Zuge dieser Praxen oder im regelmäßigen Engagement dieser Praxen konstituieren kann. Ein Habitus oder eine Haltung, in der die Entselbstverständlichung zur Gewohnheit wird, in der die zweigeschlechtliche Strukturierung der Welt ihre Selbstverständlichkeit und Fraglosigkeit verliert und so auch das eigene Geschlechtliche in der Welt sein. Durch diese Entselbstverständlichung werden bestimmte Zwänge geschlechtlicher Subjektivierungsweisen, wie Butler sie mit dem Konzept der heterosexuellen Matrix angesprochen hat, aufgebrochen oder gelockert. Gelockert wird nämlich einerseits der Zwang, sich als das Geschlecht realisieren zu müssen, das der eigene Körper hegemonial bedeutet. Also wenn ich einen Körper habe, der hegemonial Frau sein bedeutet, mich auch als Frau realisieren zu müssen. Und andererseits der Zwang, sich überhaupt eindeutig als eines von zwei Geschlechtern realisieren zu müssen. Durch das Aufbrechen dieser Zwänge, also dieser Kohärenz- und Vereindeutigungsforderungen in Bezug auf Geschlechtskörper und Geschlechtsidentität, eröffnet sich nun ein Raum, um sich anders zu sich, zu seiner Körperlichkeit und seinem geschlechtlichen Sein ins Verhältnis zu setzen. Das ist ein Raum, in dem im Kontext der Szene auf sehr unterschiedliche Weisen investiert wird. Zum Beispiel entwickeln einige zeitlich und räumlich wechselnde geschlechtliche Verortungen, also leben zum Beispiel in manchen Kontexten als Frau, in anderen aber als King und lassen sich auch mit unterschiedlichen Namen ansprechen, je nach Kontext. Andere positionieren sich durchgängig in unterschiedlichen Kontexten ihres Lebens, weder als Mann noch als Frau, zum Beispiel eben als King oder Trans. Einige nehmen dafür auch medizinische Maßnahmen der Körperveränderung in Anspruch, andere nicht. Wieder andere entwickeln im Zuge dieser Praxen des Kinging ein Selbstverständnis als Mann und tragen auch Sorge dafür, in unterschiedlichen Kontexten ihres Lebens auch so adressiert zu werden. Wieder nehmen einige dafür körperverändernde medizinische Maßnahmen wie Operationen oder Hormone in Anspruch, andere aber auch nicht. Und ich möchte nun kurz erläutern, wie im Zuge dieser heterogenen, sehr unterschiedlichen Prozesse geschlechtlicher Verortungen Bedeutungen von geschlechtlicher Körperlichkeit und geschlechtlicher Identität umgearbeitet werden. Das Aussetzen des Zwangs, sich als das Geschlecht realisieren zu müssen, das der Körper hegemonial bedeutet, heißt nicht, dass die eigene, je spezifische Körperlichkeit irrelevant würde für das eigene Geschlecht sein. Also auch im Kontext der Szene wird Geschlecht verkörpert oder als was Körperliches erlebt und erfahren. Es eröffnet jedoch vielfältige Möglichkeiten, Körper anders zu besetzen und zu erleben, etwa sich als Mann mit Brüsten zu erfahren, um nur ein zugegeben recht plakatives Beispiel zu nennen, oder auch den Körper mittels verschiedener Praxen und Technologien verändernd zu gestalten. Derartige Veränderungen können wiederum sehr unterschiedlich bedeutet werden. So begreift etwa Tem die durch Testosterongebrauch und Operationen bewirkten Veränderungen seines Körpers nicht als Ausdruck von Männlichkeit oder Mannsein, sondern als eine spezifische, im Kontext des Kinging sinnhafte Verkörperung. Er formuliert in diesem Zusammenhang: Also ich fühle mich mit dem Testo super wohl, ich fühle mich mit meiner Stimme wohl, ich fühle mich mit meinem Bart, der jetzt halt nicht mehr angeklebt ist, aber von meinem Gefühl her trotzdem genauso künstlich erzeugt ist, fühle ich mich ganz wohl. Ich habe die Brust jetzt weg, damit fühle ich mich auch total wohl. Und ich fühle mich vor allem, und das ist das Verblüffende, genauso wie vor 5 Jahren. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da einen Schritt gehe von einem Frau zu einem Mann sein. Also ich war nie Frau, ich werde auch nie Mann sein. Ich habe mich nie so sehr als Junge gefühlt, wie ich mich... Also ich hatte da genauso wenig Bezug dazu, wie zu dem Gefühl, Mädchen zu sein. Ich fühle mich eigentlich am ehesten immer noch als Lesbe. Das ist immer noch so der Begriff, der für mich da am ehesten zutrifft. Und deswegen habe ich immer noch das Gefühl, eher ein Drag-King zu sein, als ein Transmann. Also ich denke, ich hänge dazwischen. Aber so dieses Bewusstsein dafür, dass die männliche Äußerung oder die männliche Darstellung eben nur eine Darstellung ist und kein Ich oder sonst irgendwas, Das teile ich mehr mit Drag-Kings als mit Transmännern. Also mit diesen hier geschilderten Veränderungen seines Körpers trägt Tem seinen schon länger gehegten und auch von ihm als existenziell empfundenen Körperwünschen Rechnung. Die Körperlichkeit, diese veränderte Körperlichkeit, mit der er sich nun wohlfühlt, ist hegemonial männlich konnotiert und führt auch dazu, dass er in vielen Zusammenhängen inzwischen fraglos als Mann wahrgenommen wird. Und dennoch weist Tem die Zumutung zurück, sich dadurch nun als ein männliches Ich zu konstituieren. Sie beharrt auf einer Distanz zwischen der hegemonialen Bedeutung ihrer nun veränderten Körperlichkeit und seiner ihrer eigenen körperlich-geschlechtlichen Erfahrungsweise, die sich kaum auf den Begriff bringen lässt, aber dennoch als eine spezifische artikuliert wird, eben als eine Verortung in diesem Horizont von Lesbe, Drag King und Transmann. Und damit ist bereits angesprochen, dass auch die Frage nach dem eigenen geschlechtlichen Sein, also die Frage der Identität, im Kontext der Szene nicht einfach zurückgewiesen oder ausgesetzt wird. Es ist den Interviewten durchaus wichtig, was sie als ein geschlechtliches Ich erfahren können und wichtig auch, von anderen in diesem Sein wahrgenommen und anerkannt zu werden. So erzählt etwa Flynn von seiner Erfahrung, sich erstmals mit angeklebtem Bart im Spiegel zu sehen. Er sagt, das war super, das war richtig in den Spiegel gucken und denken, ja genau, das ist es, so, das bin ich. Dieses Ich, das Flynn hier sieht, ist ein geschlechtliches, aber kein zweigeschlechtlich vereindeutigtes. Er sieht sich, so zeigt der Fortgang des Interviews, weder als Mann noch als Frau, sondern in einer Geschlechtlichkeit, die er als trans bezeichnet. Und diese Sichtbarkeit, und das ist entscheidend, bleibt nun keine individuelle beim Blick in den Spiegel, sondern eine im Kontext der Szene teilbare. Tatsächlich kann man hier, also nicht ausgehend von diesem einen Beispiel, aber ausgehend von den ganzen Interviews und Beobachtungen, von einer kollektiv entwickelten alternativen Wahrnehmungsweise sprechen, die, anstatt jede Erscheinung zweigeschlechtlich zu vereindeutigen, anderes und anders zu sehen vermag. Und dies konstituiert die Möglichkeit einer von vielen als anerkennend und angemessen empfundenen Sichtbarkeit der je eigenen Geschlechtlichkeit und macht die Szene für sie zu einem, wie Nico, ein anderer Interviewter, das formuliert, zu einem, Zitat, Raum, in dem ich mich gesehen fühle, anstatt immer zu verschwinden, Zitat Ende. Und mit verschwinden meint er das vereindeutigt werden, entweder als Mann oder als Frau in anderen Kontexten. Beides ist ihm vertraut, dass er entweder, also beide Arten der Vereindeutigung sind ihm vertraut. Und jedes Mal hat er dabei aber das Gefühl, nicht wirklich sichtbar zu sein. Die Möglichkeiten, geschlechtlich zu sein und auch gesehen zu werden, sind im Kontext der Szene also nicht strikt zweigeschlechtlich beschränkt. Und zudem werden sie von vielen auch als veränderbar erfahren. Das wird zum Beispiel deutlich in der folgenden Erzählung von Franka, die irgendwann beginnt, in Drag und als Micha auf Partys zu gehen und die den Micha zunächst als eine deutlich von ihrem Alltags-Ich unterschiedene Persona entwirft. Er erzählt, am Anfang war es schon so, dass ich mir überlegt habe, wie der Micha sein wird und wie ich den mache. Und habe mir auch überlegt zum Beispiel, was der Micha, wenn ich wirklich nur der Micha bin, was der Micha zum Beispiel arbeitet, weil der muss ja irgendwas arbeiten oder so, oder was der macht oder wo der herkommt oder wie alt er ist. Also es ist so, dass ich am Anfang schon mehr gedacht habe, es würde irgendwie so eine Rolle sein. Aber inzwischen merke ich einfach, dass der Micha eher schon irgendwie ein Teil von mir ist. Also Franka oder Micha schildert hier einen Prozess, in dem der zunächst absichtsvoll entworfene Micha ungeplant zu einem Teil, als ein Teil von mir erfahrbar wird. Also eben zum Beispiel durch eine Veralltäglichung von mit Micha verbundenen Darstellungspraxen, durch die Verleiblichung von zunächst intentional, also bewusst angeeigneten körperlichen Stilen, durch das Adressiertwerden als Micha im Kontext der Szene. Die Veränderbarkeit und Prozesshaftigkeit dessen, was hier als ich oder Teil von mir erfahrbar wird, beruht, so denke ich, wesentlich darauf, dass Drag Kinging eine experimentierende und in Teilen auch spielerische Praxis ist. Eine Praxis, in der geschlechtliche Seinsmöglichkeiten auch als Figuren oder Rollen entworfen werden können, ohne dass das Verhältnis zwischen Rolle und eigenem Sein zu jedem Zeitpunkt genau bestimmt werden müsste. Es ist somit keine Praxis einer auf den wahren Grund des eigenen Seins gerichteten Innenschau, sondern eine des experimentierenden Auslotens von Möglichkeiten, geschlechtlich zu sein. Das heißt auch, dass die Frage danach, wer man wirklich ist, also die auch gewaltsame Frage der Identität, die eben auch diesen eingangs zitierten Bemühungen um diagnostische und rechtliche Fixierungen zugrunde liegt, dass diese Frage durch Praxen des Kinging teilweise ausgesetzt oder verschoben wird. Dadurch wird eine Erfahrung von Geschlecht als zugleich spielerische und existenzielle Praxis möglich, wie es etwa Nico formuliert. Durch meine eigene Erfahrung mit Drag weiß ich, dass man etwas als Illusion oder als Schein betrachten kann, als etwas, was du dir aneignest, um damit zu spielen, und dass du es gleichzeitig leben kannst. Das ist möglich, aber für die meisten Leute ist es das, glaube ich, nicht. Sie denken, wenn sie damit spielen, verlieren sie es. Und es stimmt einfach nicht. Leute dazu zu bringen, das zu kapieren, würde mir schon reichen. Jetzt die Flasche aufkriegen. Ich komme damit zum Schluss, zu meinen Schlussbemerkungen. In gegenwärtigen transqueeren Kämpfen und kollektiven Alltagspraxen wird, so habe ich argumentiert, die Frage, wer man geschlechtlich sein kann, also die Frage nach möglichen geschlechtlichen Subjektivierungs- oder Existenzweisen, zunehmend als eine umkämpfte sichtbar. Das zeigt sich einerseits in der bewegungspolitischen Kritik an herrschenden subjektivierenden Regelungen und Verfahrensweisen, wie sie etwa im rechtlichen und medizinischen Feld institutionalisiert sind. Es zeigt sich andererseits aber auch in kollektiven Praxen der Hervorbringung alternativer geschlechtlicher Möglichkeiten, die nicht direkt als Gegenpraxen reaktiv auf das rechtlich-medizinische Feld bezogen sind, sondern auf einem anderen, durch verschiedene Genealogien konstituierten subkulturellen Terrain und jenseits eines pathologisierenden Rahmens stattfinden. Die zentrale Bedeutung, die den Dimensionen von Körperlichkeit und geschlechtlicher Identität im Kontext der gegenwärtig hegemonialen Verfasstheit von Geschlecht zukommt, wird in diesen Praxen, so habe ich versucht zu zeigen, nicht außer Kraft gesetzt, aber auf eine spezifische Weise umgearbeitet. Dadurch werden andere, auch geschlechtlich uneindeutige Weisen der Verkörperung möglich, was auch eine veränderte Aneignung medizinischer Möglichkeiten der Körperveränderung einschließen kann. Und es werden Möglichkeiten geschlechtlicher Verortung generiert, die durchaus spezifisch und intelligibel, also sinnhaft verstehbar sind, im Kontext der Szene zumindest, aber dennoch nicht zweigeschlechtlich beschränkt, nicht notwendig unveränderbar und nicht notwendig als ein wahres Sein einer spielerischen Erfahrung von Geschlecht entgegengesetzt. Erfahrungsweisen von Geschlecht also, die sich einer strikt zweigeschlechtlichen, normalisierenden und pathologisierenden auf die Fixierung körperlicher und psychischer diagnostischer Kriterien der Geschlechtsbestimmung zielenden Logik radikal entziehen, also dieser eingangs zitierten rechtlich-medizinischen Logik, die der Regulierung von Trans zugrunde liegt, also sich dieser Logik radikal entziehen und die dennoch nicht lediglich flüchtig bleiben, sondern sich in kollektiven Alltagspraxen und Anerkennungsbeziehungen verstetigen und so als Existenzweisen das Gewicht einer geteilten Wirklichkeit erhalten. Die Frage, die ich nun zum Schluss nicht beantworten, sondern nur aufwerfen möchte, ist, welche Bedeutung diesen alternativen Praxen zukommt im Kontext gegenwärtig hegemonialer Regulierungsweisen von Geschlechtlichkeiten und deren möglichen Veränderungen. Also handelt es sich hier bei den skizzierten Praxen des Kinging tatsächlich um Gegenpraxen, strikte Gegenpraxen, die einer weiterhin ungebrochenen Hegemonie strikter, naturalisierter Zweigeschlechtlichkeit entgegengesetzt sind? Oder finden auch diese subkulturellen Praxen ihren Möglichkeitsraum in sich abzeichnenden hegemonialen Veränderungen der Regulierung möglicher Geschlechtlichkeiten, für die die Absicherung rigider Zweigeschlechtlichkeit vielleicht gar nicht mehr so zentral sein wird? Festzuhalten bleibt zunächst, dass die hier skizzierten alternativen geschlechtlichen Wirklichkeiten bislang ausgesprochen prekär bleiben. In den meisten Kontexten, in denen sich auch die von mir Interviewten alltäglich bewegen, wird die auch gewaltförmige Wirkmächtigkeit zweigeschlechtlicher Strukturierungen weiterhin alltäglich erfahrbar. Die Erfahrung einer anderen Wirklichkeit, also des eigenen Verständnisses von Geschlecht, ist in vielen Situationen schlicht gar nicht vermittelbar. Sie kann aus hegemonialer Perspektive leicht als Hirngespinst abgetan werden, sodass andere Geschlechtlichkeiten, wie die hier skizzierten, entweder eben als Mann oder Frau vereindeutigt werden oder aber als Freak oder komischer Vogel wahrgenommen werden. Also Freak und der komische Vogel kommen auch als Zitate aus den Interviews. Sie laufen daher ständig Gefahr, entwirklicht zu werden und verlieren, teils auch für die Interviewten selbst, die Qualität des Wirklichen. Also das heißt, die Subjektivierungsmechanismen greifen auch im Selbstverhältnis in vielen alltäglichen Situationen. Und dennoch, denke ich, zeichnen sich auch in hegemonialen Feldern Veränderungen ab, deren Richtung und Bedeutung mir allerdings noch nicht ganz ausgemacht zu sein scheint. Ein Beispiel für diese Veränderung sind eben die eingangs erwähnten Neuregelungen der rechtlichen Anerkennung Transsexueller, die eine größere Bandbreite geschlechtlicher Verkörperungen zulassen als zuvor. Und auch wenn dies zunächst nur für eng begrenzte und weiterhin pathologisierte Ausnahmen gelten soll, ist es meiner Meinung nach offen, ob sich nicht auch dies in einer nahen Zukunft ändern könnte. Denn immerhin wird die Diskussion um eine mögliche Entpathologisierung transgeschlechtlicher Lebensweisen inzwischen auch im medizinisch-psychologischen Feld selbst kontrovers geführt. Also es ist eine Debatte, die nicht nur im bewegungspolitischen, subkulturellen und subkulturellen Feld geführt wird, sondern eben auch im Zentrum der medizinisch-psychologischen Debatten. Und in Argentinien wurde gerade im letzten Monat, im Mai, ein Gesetz über die Geschlechtsidentität, so heißt es, verabschiedet, das bislang weltweit einzigartig eine Änderung des Geschlechtseintrags eben auch ohne das Erfordernis einer medizinisch-psychiatrischen Diagnose ermöglicht und auch ohne die Voraussetzung körperlicher operativer Angleichungen. Also eben, inzwischen gibt es das tatsächlich in einem Land der Welt. Auch die Debatte um eine Erweiterung möglicher Geschlechtseinträge im Personenstandsregister oder gar um eine Abschaffung dieses Geschlechtseintrags hat inzwischen die Bühne institutionalisierter Politik erreicht. In Reaktion auf eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zu Intersexualität, die im Februar diesen Jahres veröffentlicht wurde und in der die Schaffung eines dritten möglichen Geschlechtseintrags empfohlen wird, also in Reaktion auf diese Stellungnahme wird es zu dieser Frage von Personenstandseinträgen übernächste Woche am 25. Juni eine öffentliche Anhörung eines Bundestagsausschusses geben. Also das heißt, diese Anfechtung von zweigeschlechtlichen Strukturierungen wird nicht mehr nur in ganz bestimmten marginalisierten Feldern geführt, sondern eben auch durchaus in hegemonialen gesellschaftlichen Bereichen, ist so zumindest als Frage, als Verhandlungspunkt angekommen. Derartige gegenwärtige Neuverhandlungen lassen sich, denke ich, dennoch sicher nicht als Anzeichen dafür interpretieren, dass die normalisierenden und disziplinierenden Logiken der auf zweigeschlechtliche Vereindeutigungen zielenden Subjektivierungsweisen bald Schnee von gestern sein werden. Also so schnell werden wir die Zweigeschlechtlichkeit bestimmt nicht los sein. Sie werfen aber die Frage auf, in welche Richtung sich eben hegemoniale Regulierungsweisen von Geschlecht in Zukunft entwickeln werden und welche Rolle der Norm somatisch fundierter, also körperlich fundierter Zweigeschlechtlichkeit darin zukommen wird. Wird diese Norm weiterhin als zentrale Norm fungieren, entlang derer ein zu regulierendes, hierarchisiertes Feld geschlechtlicher Abweichungen als eben eng begrenzte und zu kontrollierende Ausnahmen konstituiert wird? Oder wird es zu einer Flexibilisierung und Pluralisierung subjektivierender Geschlechternormen kommen? Also eine Pluralisierung, die dann eben auch diese Norm somatisch fundierter Zweigeschlechtlichkeit selbst nicht unberührt, nicht unverändert lässt. Und wenn ja, also wenn das Zweite, was hieße das dann? Inwiefern könnte sich dies einfügen in gegenwärtige, oft als neoliberal gekennzeichnete Logiken einer individualisierenden Subjektivierung, sodass das Streben nach Glück und Zufriedenheit in einer selbst zugestaltenden und vielleicht eben nicht mehr notwendig zweigeschlechtlich beschränkten Geschlechtlichkeit zu einer von jedem Einzelnen zu lösenden Aufgabe würde und auch das mögliche Scheitern an dieser Aufgabe individualisiert würde? Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen stellt sich mir zumindest die Frage, inwiefern sich auch diese hier skizzierten, im Kontext transqueerer Praxen entwickelten alternativen geschlechtlichen Existenzweisen als anschlussfähig erweisen könnten für eine Indienstnahme durch neue herrschaftsförmige Regulierungsweisen. Inwiefern sie also einer individualisierenden, gesellschaftliche Bedingungen entnennenden Version geschlechtlicher Selbstverantwortung Vorschub leisten könnten. Ich denke also, wir befinden uns in einer Situation, in der die zweigeschlechtliche Strukturierung der Möglichkeiten, vergeschlechtskörpert in der Welt zu sein, deutlich umkämpft ist und in der gleichzeitig noch unklar, beziehungsweise denke ich tatsächlich auch offen ist, in welche Richtung diese Kämpfe und ihr möglicher Ausgang letztlich weisen. Gerade deshalb scheint es mir wichtig, genau hinzuschauen und auch empirisch zu untersuchen, welche Neuverhandlungen in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen gerade stattfinden und wie sie sich miteinander verknüpfen. Also auf welche Weise sich der Nexus von Wissen, Macht und Geschlecht neu konfiguriert oder ob er sich überhaupt neu konfiguriert. Und es gilt mehr denn je die Frage danach, wie eine emanzipatorische Praxis, also eine Praxis der Freiheit im Sinne Foucaults, auf diesem sich verändernden Terrain geschlechtlicher Subjektivierungsweisen aussehen könnte. Diese Frage nach einer emanzipatorischen Praxis wachzuhalten und immer neu zu stellen. Als Frage nach den Möglichkeiten kollektiver Reformulierung und Gestaltung von geschlechtlicher Selbstbestimmung, die der gesellschaftlichen und sozialen Bedingtheit aller Weisen, vergeschlechtskörpert in der Welt zu sein, Rechnung trägt. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.